Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach der etwas längeren Weihnachtspause. Aber ich habe schon Kritiken bekommen, dass die Weihnachtsfolge etwas zu lang war. Das heißt, wir werden uns heute vielleicht ein bisschen kürzer fassen.
Ja, ich habe die Kritiken nicht bekommen.
Echt? Ja, ich habe
also getwittert bekommen. Also du kannst dann aufhören und ich mache weiter.
Genau. Aber wir haben das ja eigentlich auch extra deswegen gemacht, dass man diese längere Zeit überbrücken kann.
Genau.
Wir sind heute nur zu zweit, mit mir im Studio Mr. Topf, bloggt unter mrtopf.de/blog und meine Wenigkeit, ich blogg unter notizblog.org, der Sebastian fehlt heute aus privaten Gründen, wird aber nächstes Mal wahrscheinlich wieder dabei sein.
Hoffen wir mal.
Hoffen wir mal. Das heutige Thema ist...
Erstmal frohes neues Jahr natürlich noch.
So, ah ja, natürlich ne? Frohes neues Jahr.
Auch, wenn wir ein bisschen spät dran sind.
Genau, und dass jeder gut reingerutscht ist und schön wieder gestartet ist ins Berufsleben. Klar. Darf ich jetzt das neue Thema sagen?
Nee, doch.
Das aktuelle Thema ist Privacy und also ein bisschen weiter gefasst. Aber wir fangen mal wieder mit den News an, wo wir diesmal leider nicht alle genau wissen, deswegen lassen wir ein paar weg. Facebook verklagt Power.com, da weiß ich leider auch überhaupt nichts zu.
Oh, da habe ich was gefunden.
Okay.
Ja, im Prinzip ist es einfach, also Power.com ist so eine, du loggst dich einmal ein und wir machen den Rest dann und loggen uns für dich überall ein. Sprich, damit kommt man dann auf Facebook-Daten zugreifen und so weiter. Und das mag Facebook natürlich nicht. Im Gegenzug wollten sie halt eher, dass sie Facebook Connect benutzen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das dann auch nicht wollten und jetzt nicht sofort einsahen. Und deswegen jetzt verklagt worden sind.
Okay.
Findet man auf, wo bin ich hier, bei CNET.
Ja, können wir ja verlinken. Genau. Wir verlinken es einfach später. Dann der nächste Punkt ist, das ist zwar auch schon wieder etwas länger her, aber wir haben ja längere Pause gemacht, die OpenID-Wahlen sind entschieden.
Genau.
Und zwar sind es insgesamt sind 7 Leute gewählt worden, 4 Stück für eine 2-jährige Periode und 3 Stück nochmal, die für ein Jahr gewählt wurden. Für 2 Jahre sind gewählt worden Snorri Giorgetti. Giorgetti. Wahrscheinlich.
Giorgetti, oder?
Der ist auch sehr aktiv in der OpenID Europe Foundation. Oder hat sie sogar gegründet?
Frag mich nicht.
Also von dem bekomme ich immer E-Mails. Dann Netsakimura, von dem weiß ich eher weniger.
Chris ja, Messina. Der ist mehr in Japan aktiv. Der,
genau.
Der macht so die ganze japanische Schiene und ist da, glaube ich, relativ erfolgreich mit OpenID in Japan.
Okay. Chris Messina, ich glaube, zu dem braucht man nichts sagen. Und David Recorden braucht man wahrscheinlich genauso wenig sagen. Mhm. Und für ein Jahr gewählt worden sind Eric Sachs, Scott.
Boah. Da habe ich auch Probleme mit im Data Fetten? Without Borders.
Queten. Und Brian Kissel. Aber das werden wir nachher auch nochmal verlinken. Wer im OpenID, wer Mitglied von der OpenID Foundation ist, der kann sich auch nochmal die ganzen Berichte oder Stellungnahmen zu den einzelnen Personen anschauen.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass hier 175 von 217 Mitgliedern gewählt haben, was ja eigentlich schon mal ganz okay ist. Können natürlich mehr Mitglieder sein. Also Wer noch nicht Mitglied ist und das unterstützen will.
Ist auch gar nicht teuer.
Genau. Kann das machen. OpenID.net.
Genau. Zu den anderen News werden wir nächstes Mal kommen, weil sie da eben ein bisschen besser reinpassen.
Ja, ich denke. Brandsense können wir vielleicht noch sagen hier. Das ist ja schon interessant irgendwie, dass Google-Mitarbeiter laut TechCrunch intern von FriendConnect mehr als Friendsense sprechen. Die Ähnlichkeit mit AdSense ist dann natürlich nicht zu vergessen und die Idee, zumindest laut TechCrunch, wäre dann, dass man eben dadurch wieder mal Werbung auf all diese Webseiten bringt. Über diesen Kanal. Ob das so toll ist, weiß ich nicht, aber...
Ja, sie müssen ja auch irgendwie Geld verdienen.
Ja, gut.
Da war letztens recht schöne Auflistung mit, was Google alles Geld verdient, und es ist relativ wenig, also es ist hauptsächlich eben Werbung.
Ja, klar.
Naja, also ich denke, wir fangen mal an, oder? Mit dem aktuellen Programm, in dem uns Christian, der auf der, wie hieß die Konferenz?
Die hieß 25C3, der 25. Chaos Communication Kongress.
Warst du alleine dort oder war Sebastian auch da?
Der wollte immer, also der war erst weihnachtstechnisch noch unterwegs, wollte dann zumindest einen Tag noch kommen, aber konnte dann leider doch nicht.
Okay.
So war ich dann alleine da.
Der scheint in letzter Zeit viel beschäftigt zu sein, der Kerl.
Ja, ja, ich muss sagen, ich bin auch eigentlich sehr beschäftigt.
Ja,
also
ja,
Januar ist sehr, sehr, sehr voll schon. Ja, genau, also die Konferenz generell, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. War das erste Mal, leider, muss ich sagen, dass ich da war. Aber ich hoffe mal nicht das letzte Mal. Vor allem so gerade verglichen mit Barcamps, muss ich sagen, fand ich es zumindest verglichen mit den letzten Barcamps doch irgendwie besser, weil da so mehr, weiß ich, so mehr so eine Macheratmosphäre da ist, und jetzt, weiß ich, bei den Barcamps im Moment ist so mehr irgendwie, man lässt sich so berieseln und isst immer schön lecker, aber so richtig, weiß ich, dass irgendwas da passiert, was Neues, sagen wir mal, habe ich halt nicht so das Gefühl. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden, was jetzt für ihn besser ist natürlich. Vielleicht ist es auch so, dass man beim Barcamp eher so einen Lerncharakter da hat, weil ja auch viele neue Leute dabei sind, die von dem ganzen Thema vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Das heißt, für die mag es natürlich dann eventuell besser sein. Also beim Chaos Communication Kongress geht es halt dann teilweise, wenn jetzt so die Hacker da auf der Bühne stehen und erzählen, wie sie ein iPhone hacken, dann natürlich schon sehr zur Sache. Manchmal auch ein bisschen zu viel, aber gut, ich meine, das kennt man ja von unserem Podcast auch. Ne? Ja, generell war es ja so zweigeteilt, also generell erstmal zur Organisation muss ich wirklich nochmal ein großes Lob aussprechen, weil, also was sie alles auf die Beine gestellt haben, da ist schon ordentlich, 4 Tage rund um die Uhr offen, ne? Netzwerk, was eigentlich immer funktionierte in verschiedensten Wi-Fi-Ausprägungen, ein Deckt-Telefonnetzwerk noch, wo jeder sein Telefon anschließen konnte. Streaming lief komplett durch mit mehreren Kameras und Regie und verschiedenen Videoformaten, die gestreamt worden sind. Und das alles, sagen wir mal, mit Freiwilligen aufzubauen, muss ich sagen, ist schon ordentlich. Da frage ich mich echt, wie die das machen. Und ich meine, verglichen auch mit so kommerziellen Konferenzen war es auch definitiv von der Organisation her besser, was halt eben diese Sachen betraf. Also auch so ein Helpdesk, wenn ein Netzwerk nicht ging und so weiter. Und das ging halt im ganzen Gebäude überall. Was jetzt zum Inhalt, wie gesagt, war so ein bisschen zweigeteilt. Einmal halt natürlich so Hacker-Sachen, die halt sehr low-level waren, aber halt auch sehr politisch in Bereichen und auch auf Deutsch und Englisch. Das heißt, war auch international. Über 4200 Leute waren über die 4 Tage da. Und im Übrigen 80 € für 4 Tage ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel.
Ja.
Und wie gesagt, im politischen Teil ging es natürlich mehr um Privatsphäre, ging natürlich auch um Online-Durchsuchung und was die zum Beispiel für Festplattenbeschlagnahmungen bedeutet, dass man vielleicht jetzt weniger Festplatten beschlagnahmen kann, weil eben gewisse Einschränkungen jetzt durch dieses Gesetz da sind. Andererseits ging es natürlich auch darum, was die ganze Überwachungsgesellschaft bedeutet. Einerseits natürlich so, sagen wir mal, die aktive Überwachung durch Videokameras, andererseits aber natürlich auch die Sache, wo man selbst Informationen natürlich mehr und mehr ins Netz stellt und sich vielleicht nicht immer bewusst ist, was die Konsequenzen des Ganzen sind. Eine andere Sache war auch noch informationelle Selbstbestimmung. Da hat Sandro Geiken was zu erzählt, dass man da vielleicht hingehen muss und vielleicht sagen muss, dass es das eigentlich gar nicht mehr gibt. Weil die Idee dahinter ist ja, dass ich immer im Prinzip bestimmen kann, wo meine Informationen hingehen und sozusagen unbeeinflusst von anderen, die mich irgendwie geheim beobachten oder ähnliches, meine Entscheidungen treffen kann. Ja, ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig, weil eben überall irgendwas gespeichert wird. Stichwort Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und der Datenschutz natürlich schon hingeht und sagt und auch, sagen wir, transparent macht, wo diese Daten gespeichert werden. Das Problem dabei ist aber, dass natürlich so ein normaler Mensch das eigentlich gar nicht alles verarbeiten kann und, sagen wir mal, nicht alles, vielleicht auch gar nicht weiß, was die Konsequenzen dessen sind, was, wenn das irgendwo gespeichert wird. Also weißt du, was passiert mit deinen Daten, wenn du sie in Google-Suchbox einträgst? So genau?
Naja, so genau nicht, aber alleine schon, dass es unterschiedliche Suchergebnisse gibt, wenn ich angemeldet bin und wenn ich nicht angemeldet bin, heißt ja schon oder zeigt ja schon, dass sie eine ganze Menge Daten von mir sammeln, wenn ich angemeldet bin.
Ja, aber es wird halt zunehmend schwieriger, sagen wir mal, seine eigene Entscheidung darauf aufzubauen, wo welche Daten. Also man hat da kaum den Überblick, wo welche Daten gespeichert sind über einen.
Naja, die Transparenz, ja genau, die Transparenz, die ist weg. Oder die schwindet immer mehr, klar.
Genau, und da war halt eben sein Claim sozusagen, dass man dann entweder wieder zu einer Methodik der Vermeidung von Datensammlungen zurückgehen müsste, wie das halt damals in den 80ern irgendwie die Idee war. Oder aber halt nicht mehr sagen sollte, es gibt eine informationelle Selbstbestimmung. Weil man, auch wenn man alle Fakten kennt, hat man natürlich psychologisch das Problem, dass man die gar nicht alle auswerten kann und auch nicht will. Ne? Ja. Das heißt, man macht das eher aus dem Bauchgefühl raus, was man da macht. Aber dann ist halt der Begriff irgendwie nicht mehr ganz so richtig. Also das war so ein bisschen...
Ja. Wobei wir, also das ist halt ein Punkt, wir schaffen natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, dass diese Automatismen besser funktionieren. Also ich meine, gerade mit Microformats, RealMe und solchen Geschichten wird es natürlich auch für einen Automatismus viel einfacher, Daten mir zugehörig zu machen, weil ich sie ja schon selbst so auszeichne. Also der Algorithmus muss immer weniger intelligent sein.
Klar, aber dadurch weiß ich natürlich umso weniger, wo meine Daten dann sind. Ne?
Also, ja, klar. Also ich
Beispiel RealGleichMe ist ja genau das. Bei Twitter weiß ich nicht, dass sie mich da verlinken unbedingt. Und natürlich muss man es jetzt auch inzwischen im internationalen Kontext sehen. Also ich meine, wenn da so ein schönes Gesetz in Deutschland irgendwas verbietet, heißt das noch lange nicht, dass Twitter sich dran
genau.
hält.
Genau.
Also wenn es das gäbe, sagen wir mal. Dazu gibt es jetzt wohl nichts. Gut, also das war jetzt mal so eine Sache, die da halt eben diskutiert worden ist. Sehr extrem war zum Beispiel da auch der Vortrag von Christian Heller, der im Prinzip gesagt hat, wenn wir schon all diese Datensammlungen überall haben, warum dann sollte man vielleicht irgendwann mal dahin gehen und zugeben, dass Privacy tot ist. Also Privatsphäre gibt's nicht mehr. Was würde das bedeuten, wenn es die nicht mehr gibt? Was würde es auch bedeuten, sagen wir mal, wenn die Regierung transparent wäre? Also nicht so Big Brother-mäßig, wo halt eben die Regierung sozusagen alle ihre Untertanen überwachen kann, aber nicht andersrum, sondern dass wirklich jeder sich gegenseitig überwachen kann, wenn er denn will. Ist natürlich sehr extrem, hat natürlich auch viel provoziert. Beispiele waren dann halt eben auch, wobei das wieder mit diesem einen Vortrag von Sandro irgendwie zusammenkommt, wo er halt meinte, dass irgendwie es ja gut wäre, je mehr Informationen man hätte über alles, desto besser könnte man ja entscheiden. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt so sein.
Ja.
Ein bisschen ganz habe ich auch nicht verstanden, warum dann dadurch mehr Vertrauen geschaffen werden soll, weil ich meine, wenn ich das kontrollieren muss, brauche ich Vertrauen nicht mehr. Also.
Naja, und wie du schon erwähnt hast, also ich meine, die Datenflut, die dann irgendwann auf mich hereinbricht, ist einfach viel zu groß. Ich meine, ich kann das, selbst wenn jetzt aller Schriftverkehr, der in der Politik irgendwo passiert, offengelegt wird und mir zugänglich gemacht wird, habe ich doch nie die Möglichkeit, da irgendwie einen Überblick zu bekommen.
Ja, ist ja jetzt auch schon so. Ich meine, liest du alle Gesetze durch oder was? Oder was da im Bundestag erzeugt wird an öffentlichen Dokumenten?
Ich bin schon bei Friendfeed überfordert.
Ja, deswegen, also da wird es natürlich schwierig. Außerdem, ich meine, dass das wird eh nicht kommen, weil erstmal gibt es natürlich immer irgendwelche Leute, die irgendwas verbergen können. Es hieß natürlich auch, dass wir irgendwelche Kameras in Schlafzimmern oder wo auch immer aufstellen müssten, was, glaube ich, gewisse gesellschaftliche Probleme mit sich bringen würde. Oder gewissen Widerstand, sagen wir mal. Natürlich müsste die Gesellschaft auch transparenter, oder nicht transparenter, toleranter werden. Weil ich meine, wenn man halt dann genau weiß, was der Nachbar für komische Sachen da macht, der vielleicht schon einen Grund sieht, warum er das nicht so öffentlich tut, dann wird es natürlich auch schwierig mit der Gesellschaft. Kann natürlich auch leicht eben daran zusammenbrechen. Aber wie gesagt, das war ja nur so ein Gedankenexperiment. Wie gesagt, ich denke mal, es wird nicht kommen.
Das
kann auch gar nicht kommen. Und man muss halt sehen, wie man jetzt so einen Mittelgrund findet. Weil ich meine, die Datensammlungen werden auch nicht weggehen. Das ist natürlich auch die Sache.
Ja.
Eine Sache, die ich natürlich auch immer, oder man ja hier und da auch mal wieder hört, also es war damals in der irgendeiner Mailingliste der Data Portability Gruppe war das der Fall, jetzt letztens irgendwann auf der OpenID-Liste, wo dann halt gesagt wird, dass Privacy im Internet eh nicht existiert, weil ja alle Leute irgendwo was hinstellen und man eh alles findet per Google. Die Frage ist dann nur, ob man dann direkt aufgeben soll und sagt, das gibt's nicht, oder ob das eben nur so ist, weil niemand irgendwann mal Kontrollen eingebaut hat. Dass man
das ist auch genau der Punkt, den der Sebastian in einem recht neuen Blogpost gerade nochmal beschrieben hat, gestern glaube ich, und wo auch Carsten Pötter nochmal Bezug drauf genommen hat, dass es halt ein großes Problem ist, dass Dinge, die man ins Internet stellt, eben durch Google oder RSS-Feeds oder sonstigen Aggregationstools schnell aus dem Kontext gerissen werden können und auf Seiten auftauchen, wo ich es vielleicht gar nicht haben will.
Genau,
das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge vorher angesprochen, dass es halt auch wichtig ist, dass die Informationen, die ich irgendwo ins Netz stelle, auch immer im richtigen Kontext stehen.
Das haben wir auch im letzten Data Without Borders Podcast nochmal erwähnt, den ich eigentlich auch mal online stellen müsste. Aber Steve hatte das nämlich auch da mal erwähnt, dass eben der Kontext entscheidend ist, weil wenn ich dir was persönlich sage, ist das halt was anderes, als wenn ich es irgendwie auf dem Marktplatz rausschreie.
Ja, aber der Punkt, den ich da immer noch sehe, ist, also es wird relativ wenig wird automatisiert. Das heißt, ich habe, nehmen wir jetzt mal Google raus, weil Google tut natürlich alles indizieren, was wo sie irgendwie drankommen. Aber bei solchen Activity- oder Livestream-Tools bleibt es ja immer noch mir überlassen, ob ich da jetzt Twitter angebe oder nicht. Also von daher habe ich zumindest schon in gewisser Weise die Möglichkeit, die Informationen in dem aktuellen Kontext zu belassen.
Klar, aber ich will es vielleicht ja ein paar Leute rausgeben. Ich will ja zum Beispiel, dass du meine kompletten Activity-Stream sehen kannst, aber alle anderen zum Beispiel nicht.
Okay, das ist ja dann
zum Beispiel im Moment nicht. Also es ist nur entweder oder. Ich packe halt Informationen rein und konfiguriere das oder halt nicht.
Klar.
Also das ist ja alles, was ich machen kann.
Dabei, aber der Punkt ist, aber ich finde den Punkt halt trotzdem nicht so einfach, weil in dem Artikel steht auch irgendwo drin, dass wenn er jetzt wenn man in einer Kommunikation mit einem Freund ist, zum Beispiel auf Twitter, und der Freund eben das aus dem Kontext rausgerissen irgendwie seinen Geschäftskollegen erzählt, ist das schon nicht mehr das, was man eigentlich damit bezwecken will. Aber das sind genau die gleichen Probleme.
Kommt ja Vertrauen wieder hinzu, dass er das eben nicht macht.
Ja, aber genau die Probleme hast du in der realen Welt auch. Ja, also ich meine, wenn ich jemandem was erzähle, kann es genauso sein, dass es weitertratscht. Also von daher ist ein relativ schwieriges Thema.
Gut, die Frage ist halt, ob man, sagen wir, ob das automatisch weitergetratscht wird oder ob da eben noch, wie gesagt,
ja, okay,
wenn mein Freund das erzählt, ist halt was anderes, als wenn Google das irgendwie einem potenziellen Arbeitgeber das dann irgendwie zur Verfügung gestellt.
Ja, okay. Nee, stimmt. Wir hatten ja auch mal eben, wenn du irgendwo deinen kompletten Twitter-Stream angibst mit allen Freunden und sowas, dann werde ich natürlich mit aggregiert. Also, ja, okay.
Ja, gut, zumindest irgendwie Gespräche, die wir führen, werden zumindest einseitig dann aggregiert, wenn das halt so ist. Und dazu passt halt vielleicht auch gut ein Vortrag, also als ich nämlich bei Christian Heller saß, da saß nämlich neben mir jemand, der damit anscheinend gar nicht so einverstanden war mit dem, was er da so erzählte, mit voller Transparenz. Gibt übrigens auch noch ein Buch von David Brin, das heißt glaube ich The Transparent Society, was genau davon handelt. Er meinte halt, dass er das gar nicht so sehen würde, und er hatte zufälligerweise am nächsten Tag zur gleichen Zeit dann einen Vortrag. Der nannte sich The Privacy Workshop Project. Und das war Christoph Brüning, und der hat das mit Kai Schubert zusammen gemacht. Und was die gemacht haben, er ist Lehrer, und was sie halt gemacht haben, ist, oder er erstmal, ist, wenn er eine neue Klasse kriegt, dann lässt er sich alle Namen der Schüler geben und guckt dann mal auf Schüler.cc und anderen Sites, wie denn so deren Profile aussehen. Die druckt er dann aus, hängt die dann an die Wand im Klassenzimmer. Und dann geht er halt zusammen mit denen da rein, setzt sich erstmal hin und sagt erstmal nichts. Die gucken dann so ein bisschen komisch rum. Irgendwann entdecken sie dann die Profile an der Wand, werden ein bisschen unruhig, lachen ein bisschen und gucken sich das mal genauer an, sehen dann auch irgendwann die schönen Bilder, die dann dazu gehören, ne, wo man entweder irgendwelche
saufen,
Mädels, ja, saufen, rumposen und so solche Sachen alles, ne? Rauchen und so, ne?
Ah, ja.
Ne? Und das stellt man ja genau deswegen da rein, damit alle anderen sehen, wie cool man ist, dass man da raucht, genau. Und so. Ne? Das sehen die halt dann, sind dann schon ein bisschen nervöser, sagen wir mal. Und dann stellt er halt Fragen was sie denn denken, was zum Beispiel die Nachbarklasse davon hält. Oder als nächstes dann, was sie denn denken, was so die Lehrer dazu sagen, wenn sie das so sehen. Oder deren Eltern. Ja, und dann sind die ganz schön geschockt.
Ist eine schöne Erziehungsmaßnahme, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man anfangen sollte, die Kinder darauf aufmerksam zu machen. Weil ich habe letzt auch einen relativ guten Artikel drüber gelesen, was denn zukünftige Fallen in Vorstellungsgesprächen sein könnten, wo es eben nämlich genau darum ging, dass irgendwann Personalchefs wirklich noch gezielter hergehen werden und sich Profile angucken und schauen, was im Internet geschrieben wird und was veröffentlicht wird und ob das Person zuordnenbar ist, wo man ziemlich schnell in Fallen reinlaufen kann.
Da ist noch eine andere Falle, die hat auch Steve da in dem Podcast erwähnt, war nämlich, wenn es zum Beispiel noch jemand gibt, der so heißt wie du. Er hat das Problem zum Beispiel, wenn als er irgendwie einem VC da irgendwie was erzählte und der hat dann irgendwie irgendeinen Blogpost von einem Steve Greenberg dann gefunden und meint dann, was haben Sie denn hier Komisches geschrieben? Das ist aber nicht so toll für Sie, oder? Ja. Dann hat er erstmal lange Zeit gebraucht, ihn davon zu überzeugen, dass es ein ganz anderer Steve Greenberg ist. Ja. Und hier, das ist das andere Blog, das ist mein Blog, das ist, worüber ich blogge und das ist was ganz anderes. Aber das ist natürlich auch so ein Problem. Aber hier, um jetzt nochmal auf diesen Vortrag da zurückzukommen, also er hat natürlich dann danach hat er schon mal die Möglichkeit, mit denen zu sprechen, weil vorher hast du natürlich das Problem bei Schulkindern, dass sie dir eher nicht zuhören.
Klar.
Ne, alle, die älter sind und so. Und dann hören sie halt zu und sie sagen halt, dann sind erstmal geschockt und sagen dann halt schon irgendwie, was ihm denn einfallen würde, das mit all den Leuten da irgendwie an all die Leute zu verteilen. Das wären noch ihre persönlichen Daten, die hätten sie halt nur für ihre Freunde reingestellt und nicht irgendwie für jedermann. Und dann meinte er, nein, das sind öffentliche Daten und das ist so, als würde man halt auf den Marktplatz gehen, nackt und rausschreien, mit wem man alles so geschlafen hat. Und was einem im Internet ist, ist halt im Internet. Was sie da machen, ist eigentlich auch ganz cool. Also Kai Schubert, der macht das da mit. Die machen halt eben so einen Workshop, wo man denen ein bisschen zeigt, worauf man achten muss, wie man zum Beispiel auch bei den sozialen Netzwerken die ganzen Einstellungen macht, dass das Ganze nicht mehr so öffentlich ist und für jedermann sichtbar. Sie zeigen denen auch, was SSL ist und warum das wichtig ist. Bis hin zu Festplattenverschlüsselungen mit TrueCrypt oder ähnlichem oder USB-Sticks verschlüsseln. Und wenn die dann halt irgendwie wissen, so, jetzt habt ihr hier einen USB-Stick, da sind die Daten drauf, da kann nicht mal ich irgendwie einbrechen, dann sind die ja schon mal sehr begeistert.
Schön, also schon relativ früh auf die Online-Reputation achten.
Genau, oder also generell auf die Privatsphäre achten oder sich bewusst sein, sagen mal, wo Daten eben hingehen, wenn man sie irgendwo hinstellt.
Genau, und wenn man eben Blödsinn veröffentlichen will, dass man das dann halt dass man halt tunlichst vermeidet, das irgendwie mit seinem realen Profil in Bezug
zu. Ja, auch da hast du natürlich das Problem, je öfter du, sagen wir mal, ein Synonym irgendwie benutzt, desto sinnloser wird das Ganze natürlich. Weil der Name ist, glaube ich, was viele immer denken, ist, glaube ich, eher nicht so relevant. Das war ja schon damals Volkszählung damals der Fall irgendwie, dass man, da gab es so ein schönes Tool von, Input 64 für den C64, was halt ein bisschen zeigte, wie schnell man Daten finden kann. Also ähnlich wie die AOL-Suchdaten, ne? Wo man ja auch keine Namen dazu hat, aber ich meine, wenn man ein paar Dinge weiß, dann hat man relativ schnell die Person und dessen Datensatz rausgefunden. Genau, selbe Problem ist ja auch bei irgendwelchen Fragen nach Geburtsdaten oder ähnliches für Password Recovery und so das Problem. Mhm. Ja, also das waren auf jeden Fall so ein paar Sachen, die bei dem Kongress da angesprochen worden sind. Die man noch erwähnen könnte, wäre eine Session über XMPP. Das fällt mir der Name nicht ein, ich glaube Jan Heuer, meine ich, wäre es gewesen, in seiner Diplomarbeit. Der hat da im Prinzip die Idee gehabt, dass man oder sagen wir mal gesagt, dass alle Social Networks im Moment eher schlecht sind, weil sie ja all die Daten sammeln. Mhm. Und die sind dann irgendwo anders, da habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Das Ganze ist auch nicht verschlüsselt. Kontrolle, wie gesagt, ist nicht da. Besser wäre, wenn man das Ganze dezentral machen würde, wenn jeder seine eigenen Daten zur Verfügung stellt. Also ich habe mein Profil und keine Ahnung was, Fotos und ähnliches, alles bei mir stehen und du bei dir. Und dann können wir uns irgendwie verbinden über halt eine gesicherte Verbindung und auch das Ganze noch PGP verschlüsselt. Und dann können wir die Daten austauschen und du kannst genau sagen, wem du die gibst. Das Ganze halt.
Aber nicht in Echtzeit, oder?
So genau hat er es nicht gesagt, leider.
Okay.
Also es war, er ging nicht so sehr ins Detail, wie das aussieht. Ich glaube, da gab es auch einen Link zu, da kann man nochmal anschauen, wie das aussehen sollte. Auf jeden Fall, die Idee war das Ganze mit XMPP, worum wir auch nochmal eine Folge machen werden, also worauf ja Jabber und so aufbaut, zu machen, also mehr so ein
Echtzeit-Ding,
Echtzeit-Protokoll halt, ne, wo man Daten hin und her schicken kann. Ich denke, wenn ich mal drüber nachdenke, glaube ich, war doch die Idee, dass man das in Echtzeit macht. Weil sonst hast du ja wieder eine Datensammlung bei dir. Wie gesagt, und das alles mit PGP und so weiter. Und dann kann ich halt genau kontrollieren, wer eigentlich darauf Zugriff hat und wer nicht. Probleme, die.
Vielleicht finden wir ja den Artikel oder seine Arbeit irgendwie bis zur nächsten Folge, weil das wäre.
Ich habe drüber live geblockt, deswegen müsste ich es eigentlich irgendwo haben.
Ja, das wäre eine schicke Geschichte eben für die XMPP-Folge, ja.
Ja. Wie gesagt, also das war auch noch interessant. Also ob sich durchsetzt, ist natürlich frei. Ich meine, jetzt alle Social Networks abzuschaffen, das muss ja erstmal akzeptiert werden. Also die User müssen natürlich drauf aufspringen, das ist das Problem dabei, ne?
Ja.
Und muss mal gucken. Aber zumindest, sagen wir mal, als XMPP wird ja schon öfter genannt, also sagen wir mal, das so als Kommunikationskanal zwischen irgendwelchen Services zu haben, macht sicher Sinn. Und da wird, glaube ich, auch in 2009 wahrscheinlich noch irgendwas passieren, denke ich mal.
Naja, und bei der Idee der dezentralen Netze, also das ist ja alles recht ähnlich, von daher, also es wird sich definitiv irgendwas in die Richtung entwickeln, aber wie es jetzt genau aussehen wird, ist wahrscheinlich ein bisschen früh.
Ja. Denke ich auch. Also ich meine, da wird viel rum experimentiert werden. Ja. Wie gesagt, das ist eine Sache, da ist eine Diplomarbeit, deswegen muss man mal sehen, ob er, wenn er natürlich jetzt fertig ist, ob er noch dabei bleibt oder nicht. Das ist immer so bei Diplomarbeiten die Frage, was danach machst du halt natürlich. Mal gucken. Ja, das war so der grobe Überblick. Frage wäre natürlich generell, ist Privatsphäre möglich? Ich denke mal, zumindest in gewissen Bereichen schon noch. Wenn man halt mal anfängt, irgendwelche Kontrollen einzubauen, wäre das natürlich schon sinnvoll und die vielleicht auch zu standardisieren. Das wird natürlich auch sinnvoll sein, dass man diese Informationen von A nach B transferieren kann.
Was eine super Überleitung wäre zu der ganzen Twitter-Farce, die gerade passiert ist. Weil das meines Erachtens noch einen Schritt viel vorher ist. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, oder wolltest du noch was sagen? Speziell zum Chaos?
Also ich kann noch vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass es bei der Data Portability Gruppe natürlich noch einen Taskforce zu dem Thema Julia Ventos gibt, die sich halt erstmal darüber Gedanken macht, wie man was für Kategorien es da gibt in diesem Bereich. Es gibt auch bei der Liberty Alliance auch noch eine ähnliche Gruppe, die nennt sich Volunteered Personal Information, glaube ich, die sich um ähnliche Dinge Gedanken macht und nachher auch irgendwie so ein legales Framework irgendwie daraus ziehen will, wo man das genau festlegen kann, wo seine Daten hingehen und so weiter. da wird halt viel diskutiert und wie ich gehört habe, haben auch so Leute wie Chris Messina und Aaron Hammerlahav Interesse dran, dass sowas passiert, weil da eben noch viel zu wenig im Prinzip diskutiert wird, was da sinnvoll ist.
Aber der Punkt ist natürlich, die ganzen Privacy-Settings und Geschichten machen erst dann Sinn, wenn man zumindest mal auf seine Zugangsdaten Acht gibt. Und der Punkt ist einfach der, um jetzt mal zu Twitter zu kommen, das altbekannte Passwort-Anti-Pattern. Und zwar geht es darum, dass mittlerweile diese gib hier Benutzername und Passwort von deinem Google Mail, Hotmail, was gibt's nicht noch alles, Account an. Und
ich glaube,
das war's
an Services.
Na, da gibt's noch viel mehr. Ich glaube, sogar GMX geht mittlerweile. Und wir importieren dir deine ganzen Benutzer. Passwort Anti-Pattern deswegen, weil es ja eine gewisse Art von Pattern ist, also immer Benutzername, Passwort eingeben. Und Anti deswegen, weil Benutzername und Passwort eigentlich niemanden zu interessieren haben. Wir reden hier von bösen Phishing-Attacken und sonst irgendwelchen Geschichten. Und dieses Passwort-Anti-Pattern ist eigentlich nichts anderes. Mit dem einzigen Unterschied, dass er mich gezielt danach fragt. Und bei Twitter ist das ganz große Dilemma, dass die API nicht anders ansprechbar ist. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Service oder in irgendeiner Community Zugriff auf meinen Twitter-Account geben will, muss ich Benutzername und Passwort angeben. Und je mehr eben diese Eingabefelder, Benutzername, Passwort, bitte hier angeben, auftauchen, desto mehr gewöhnt man den Benutzer daran, dass das Ganze okay ist und dass man das Ganze machen sollte. Und mittlerweile gibt es zigtausend fertiger Skripte, die man nur noch komplett einbinden muss und die alles für einen selbst machen. Das heißt, die Hürde, sowas einzusetzen, sinkt auch noch enorm. Das heißt, man muss den ganzen Käse nicht mal mehr selbst implementieren, sondern es wurde schon an zigtausend Stellen für einen gemacht. Und man erzieht seine Benutzer wirklich dahingehend, dass das Ganze okay ist. Und Twitter ist da in den letzten Wochen ziemlich in die Kritik geraten. Einerseits durch den Aufkauf von diesem Twiply. Können wir auch mal noch verlinken, einige Artikel dazu. Da ging es eben darum, dass ein Service, der eben auch Benutzername und Passwort von den unterschiedlichsten Benutzern gespeichert hatte, einen Tag nach Veröffentlichung aufgekauft wurde und somit auch die ganzen Benutzernamen und Passwortkombinationen mit verkauft wurden. Das heißt, selbst wenn man jetzt mit dem Argument käme, ich vertraue aber der Community, also zum Beispiel, ich vertraue jetzt Xing und gebe denen meine Zugangsdaten, kann man aber eben nicht davon ausgehen, dass der Dienst irgendwann mal aufgekauft wird und meine Passwörter in Hände geraten, die ja, denen ich nicht mehr vertraue.
Das ist ja generell das Problem eigentlich, wenn Services aufgekauft werden, eigentlich was auch mit seinen Daten passiert und so weiter. Also wenn Flickr war ja auch schon das Problem, als Yahoo das gekauft hat, waren ja auch viele nicht so ganz einverstanden mit. Ne?
Genau, also wie zum Beispiel Carsten beschreibt, in letzte Woche wurde der Basic Thinking Blog verkauft, wenn ich da kommentiert habe mit meiner E-Mail-Adresse. Und das Ganze ist an einen Spammer gegangen, hat der zigtausend E-Mail-Adressen, die er jetzt zuspammen kann. Also es ist generell, also diese Trusted-Geschichte, ich vertraue dieser Community eben meine Passwörter an, ist sehr kritisch zu sehen, weil das immer nur eine Momentaufnahme ist. Also das funktioniert halt nur, solange eben auch die Firma dahinter steckt, der ich vertraue.
Genau, also das ist auch noch eigentlich so ein Fall, wo halt auch diese EULA Entrust Task Force da auch was definieren will, was eben im Falle, sagen wir, eines Firmenverkaufs oder Ähnlichem passieren soll mit den Daten.
Genau.
Dass man das auch weiß als User.
Wobei, leider ist es, leider ist es halt bei Twitter wirklich so, also bei allen anderen, bei diesen E-Mail-Diensten und so, hat man ja immer noch die Wahl. Also ich meine, man muss ja seine Kontakte nicht wirklich über den Weg importieren, aber bei Twitter hat man halt wirklich keine andere Wahl, eben den Zugriff auf die API zu gewähren, als mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort. Und es ist eigentlich schon faszinierend, dass so lange nichts passiert ist.
Da war auch jemand von Twitter auf dem Kongress, ich glaube Murphy hatte auch mit dem gesprochen, auch über das Thema. Also es kam nachher halt drauf aus, dass es eben auch eine Frage von Prioritäten natürlich ist, wie man die setzt. Einerseits sind sie natürlich stark gewachsen, da gab es dann erstmal andere Probleme, da hat man das alles mal wieder hinten angestellt. Dem ist ja auch der XMPP-Feed da zum Opfer gefallen. Und das ist halt immer die Frage, wie stark man natürlich auch Twitter und Konsorten dann dahin drängt, dass sie das dann doch mal machen. Und solche Vorfälle was war es jetzt hier, Hacks von Obama und so weiter, ne? Zeigen natürlich schon in die Richtung, wobei man hier natürlich auch aufpassen muss, dass es nicht unbedingt daran gelegen haben muss. Also ich gebe ja hier noch auf Wired einen Bericht, dass es eher ein Hacker war, der nicht Phishing, mehr ein Hacker, der einen Brute-Force-Attack auf irgendeinen Twitter-Account gemacht hat und dann rauskam, dass es irgendwie ein Admin war und der dann sehr viel machen konnte mit diesem Account. Und ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ob Twitter wirklich Backend und Frontend alles in einem hat, weiß ich auch nicht. Ich hoffe mal nicht.
Der Punkt ist halt trotzdem, es ist eigentlich, also die Problematik besteht schon eine ganze Weile. Also seitdem die API besteht, besteht praktisch auch die Problematik. Und es ist schade, dass es eigentlich immer zu solchen Eskalationen in Anführungszeichen kommen muss, bis sich was ändert. Also, dass erstmal eine Phishing-Attacke passieren muss oder eben so eine Hacking-Attacke und dass solche Informationen über Accounts von Obama dann weitergegeben werden. Also, dass immer so eine Medienpräsenz kommen muss, dass sich irgendwas ändert. Und ich habe den Podcast von, wie heißt der, API, der API-Entwickler bei Twitter, Alex irgendwas?
Alex, ja, wie weit genau. Ist jetzt auch nicht.
Den Podcast mit Dings, mit Alex und Chris Messina gehört, wo er eigentlich meinte, dass Twitter recht viel auf Privacy und auf Security-Einstellungen und sowas setzt, wo ich mich halt frage.
Wo denn?
Ja, genau. Und der nächste Punkt ist, was mich wahnsinnig ärgert, ich habe gestern entdeckt, dass Twitter ein neues Freunde-Import-Ding, so ein Tool, veröffentlicht hat und genau wieder dieses Passwort-Anti-Pattern nur in die andere Richtung eben jetzt einsetzt. Das heißt, eigentlich müssten sie doch echt in letzter Zeit daraus gelernt haben. Und sie haben jetzt auch angekündigt, OAuth zu unterstützen und so weiter und so fort. Und genau jetzt veröffentlichen sie ein Tool, mit dem man mit Benutzername und Passwort die Gmail-Kontakte importiert.
Was doch eigentlich anders geht.
Ja, und das ist der nächste Gag. Also über die Hälfte der Services, die sie anbinden, haben Portable Contacts oder ähnliche Möglichkeiten, die Kontakte zu importieren. Und die noch größere Frechheit ist, dass das Ganze ungeschützt läuft. Also das Formular, in dem ich meinen Benutzernamen und mein Passwort eingebe, ist nicht HTTPS. Das heißt, die schicken die ganzen Daten auch noch Plaintext über den Äther.
Ja, sehr ordentlich, würde ich sagen. Ich frage mich auch, warum man überhaupt dieses Passwort-Anti-Pattern benutzt, wenn es denn anders geht, weil es ist ja eigentlich schwieriger. Ich meine, gut, du hast die ganzen Libraries, die das für dich machen, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schwierig.
Genau, das ist eben der
Punkt.
Dieses Riesenproblem. Also es gibt da irgendwie, das verlinke ich lieber nicht, ein fertiges Tool, also ich glaube, es sind knapp 100 Dienste sogar, die angesprochen werden über Benutzername und Passwort.
Ja, schön. Schick mir mal einen Link, baue ich auch mal ein. Mistertopf.de
Nee, und das ist halt der Punkt, je mehr diese ganzen Felder auftauchen, desto mehr erziehen wir unsere Benutzer dahingehend, dass das das Richtige ist. Und es ist klar, dass dann immer mehr die Kritik aufkommt bei so Techniken wie Delegated Authority oder wie heißt es genau bei OAuth, dass es die User verwirrt, auf eine andere Seite weitergeleitet zu werden und die Einstellung dort zu machen.
Also sagen wir mal so, wenn es geschafft worden ist, die User so weit zu erziehen, dass sie überall ihr Passwort eintippen,
genau,
dann sollte es doch auch möglich sein, die User so weit zu erziehen, dass sie irgendwie das Login auf einer anderen Seite durchführen. Also ja, da sehe ich das Argument jetzt auch nicht mehr.
Und der Punkt ist halt, einfach zu sagen, die Benutzer sind halt jetzt dran gewöhnt, ist für mich der falsche Weg, weil ich meine, irgendwie haben wir einen gewissen Erziehungs, nicht wirklich Erziehungsauftrag, aber
es liegt ja
an uns, die Communities, die wir bauen, sicher zu machen. Und der Punkt ist halt der, wenn ich nicht will, dass irgendjemand die Benutzername, Passwort der Community, die ich gerade baue, irgendwo anders angibt, dann kann ich es halt auch nicht selber implementieren.
Ja, ich meine, das Argument ist doch eher albern. Das ist ja genau wie das Argument, irgendwie es gibt keine Privatsphäre im Internet, wir müssen nicht drum kümmern, weil es niemand implementiert hat. Also wir müssen es nicht implementieren, weil es niemand sonst implementiert hat. Das ist doch Schwachsinn.
Okay. Ja, und halt, also gerade bei Twitter verstehe ich es nicht. Also gerade diesen Punkt, genau in dem Zeitraum, in dem ich so heftig in die Kritik komme, dann auch noch so ein Tool zu veröffentlichen, mit dem ich meine Passwörter importieren kann. Ich muss es mal suchen.
Nee, ich brauch's nicht. Muss nicht suchen.
Nein, auf Twitter. Also finde ich phänomenal.
Ja, ich wollte gerade dahin gehen, aber da ist irgendwie Twitter stressing out.
Ja.
So, this feature is temporarily disabled. Find on Twitter ist es.
Nee, du musst den zweiten Link anklicken.
Ja, ja. Ah, da sehe ich es ja. Gmail, Yahoo, AOL, Hotmail, MSN.
Genau.
Wo ist Mr. Also, Topf?
Finde ich, super. Bin ich gigantisch. Ja, und der Punkt ist halt einfach, dass ich meine,
das your password is submitted securely.
Ja. Haben Sie da noch was geändert seit gestern?
Ich mach mal hier your email, muss ich ja nicht mein Passwort eintippen, oder? So, continue. Da geht, also ich sehe hier nichts securely, also hallo. We're loading your contacts. Also hier ist nichts securely, also von wegen. Also es bleibt HTTP.
Ja, es bleibt definitiv HTTP, ja. Und selbst wenn sie es an die andere Community weiterschicken mit HTTPS, wird es immerhin einmal, der Twitter-interne Post ist nicht secure. Also ich kann euch hier auch gerne...
Außerdem SSL ist ja auch nicht mehr sicher, ne? Haben wir ja auch...
Also zumindest das wäre...
Bedingungen.
Und der Punkt ist halt einfach, herzugehen und zu sagen, ja, aber OAuth ist auch nicht der sichere Weg, weil man könnte ja phishen, ist für mich auch kein Argument, weil die Phishing-Attacke funktioniert überall. Also die Phishing-Attacke funktioniert auch, klick hier den Link an und melde dich mit Benutzernamen und Passwort an oder gib hier deinen Benutzernamen und Passwort von Twitter an und also wir machen tolle Sachen mit dem Account. Von daher ist OAuth definitiv, egal ob Phishing möglich ist, der sicherere Weg.
Es ist ja auf einem anderen Level auch. Ich meine, hier habe ich ja keine andere Wahl. Hier muss ich ja mein Passwort angeben und das hat dann eventuell ein anderer Server, dem ich vertraue. Wenn bei einer Phishing-Attacke bin ich ja im Prinzip selbst schuld. Da kann ich darauf achten, dass ich auf der richtigen Seite bin und ähnliches. Das heißt, da kann ich schon irgendwas dran machen. Also das ist, ich meine, Sicherheitsprobleme gibt es bei jeder Technik. Da kann man jetzt nicht sagen, man kann auch Passwörter abschaffen, weil wofür sind die dann auch gut? Also wenn nicht sicher ist, kann ich auch sagen, wir verzichten ganz aufs Passwort.
Ja. Und der Punkt ist halt, dass es gab eine Diskussion auf Carsten Pötters Seite, wo er eben halt auch die Problematik bei Plaxo beschreibt und irgendwie John McCrae als Antwort gemeint hat, ja, wir machen das Anti-Pattern bei uns raus, wenn alle auf Portable Context geswitcht haben. Mhm. Ist für mich auch kein Argument, weil es ist keine Erziehungsmaßnahme, so lange das Anti-Pattern drin zu haben, bis jemand anders geswitcht hat. Ganz im Gegenteil. Also man erzieht seine Benutzer schon wieder dahingehend zu sagen, ah ja, okay, das bin ich jetzt gewöhnt. Ja,
also wenn jeder auf jeden anderen wartet, dann kommen wir nicht weiter.
Genau.
Ist klar.
Also. Und eben gerade eine Firma, die dort sehr aktiv ist und eine Menge, also mindestens zwei Leute hat, die wirklich Ideengeber und tragende Köpfe in diesen Open Standards sind, gerade von so einer Firma erwarte ich doch auch, dass man dann eben ja, das Ganze vorantreibt und als gutes Vorbild vorangeht.
Ja, definitiv.
Und das finde ich leider sehr inkonsequent und ja.
Ja, müssen wir vorangehen.
Ja, immer bleibt es an uns hängen.
Immer. Alles muss man selber machen. So Mist. Sollen wir auch noch erwähnen, dass der Herr Pötter ja auch wieder bloggt, ne?
Ja, mit dem müssen wir auch mal noch eine Folge machen.
Nein, wo ist die Antwort hier? Naja, wie auch immer.
Naja, aber also letztendlich ist das halt der Punkt, man kann halt auch erst mit Privacy-Einstellungen und ja, gezielten, ich gebe nur einen Teil meiner Informationen preis oder so, kann man halt auch natürlich erst anfangen, wenn Benutzer und auch Community-Betreiber gelernt haben, dass es eben der falsche Weg ist, Benutzer nach Benutzernamen und Passwort zu fragen. Weil das hebelt alles, was mit dranhängt, natürlich auch außer Kraft.
Ja, vielleicht auch nicht nur im Internet. Ich meine, das ist ja genau dasselbe. Kann ich jetzt meine PIN jedem geben, oder?
Genau, also ja. Letztendlich, grob gesagt, führt es eben in die Richtung, weil nehmen wir an, OpenID setzt sich weiter durch und es gibt irgendwelche Idioten, die nach OpenID-Passwörtern fragen und dieses Passwort gerät irgendwie in die falschen Hände, dann haben sie eben nicht nur Zugriff auf eine Community, sondern können halt eben gleich alles ansprechen, was ich habe.
Ja, vielleicht wird die Gefahr ja dadurch eben noch größer. Das kann natürlich auch sein.
Eben. Und deswegen ist der ganz wichtige Punkt, dass wir diese Delegated Services, also eben sowas wie OpenID oder OAuth, weiter vorantreiben, dass ich eben meine Passwörter immer nur da angebe, wo ich sie auch gesetzt habe.
Wäre natürlich noch schöner, wenn man irgendwo mal hinkommen würde, wo gar kein Passwort mehr benötigt wird.
Genau, wo ich zum Beispiel nur mit OpenID reinkomme.
Nee, ja, auch wo beim OpenID-Login halt kein Passwort benötigt wird. Ich meine, genau. Das geht natürlich, aber ist natürlich nicht wirklich verbreitet. Also gar nicht.
Ja, MyOpenID hat da zum Beispiel eine schicke Lösung.
Aber, diesen Browser. Ja, aber wer benutzt es halt? So.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist halt das Problem. Und ist natürlich wieder schwer zu verstehen. Ich meine, die Grundsatzfrage ist natürlich immer, wie einfach sind die Tools dann wieder zu bedienen. Genau dasselbe ist ja mit PGP oder sowas. Das ist zwar alles schön, ich könnte all meine Mail verschlüsseln, aber ist natürlich auch wieder das Problem. Erstmal sind die Sachen zu schwierig zu bedienen. Dann muss natürlich von jedem irgendwie auch ein Key haben. Das heißt, jeder muss das Ganze verstanden haben und so weiter. Darfst du deinen Key nicht verlieren, dann hast du auch ein Problem.
Ja.
Und gut, eine Idee wäre natürlich, ob jetzt Web-Services oder Webmailer irgendwie das implementieren, zum Beispiel Google oder so, wo du natürlich das Problem hast, dass die dann auch wieder die Daten haben. Also vor denen ist ja auch wieder nicht so wirklich sicher, ne?
Ja.
Wenn die das dann für dich verschlüsseln.
Ja.
Und naja, also da muss wahrscheinlich noch einiges einfacher werden und einiges, sagen wir mal, auch mehr verstanden werden von der Allgemeinheit. Aber Das Problem ist wahrscheinlich dann doch wieder, dass erstmal wieder irgendwelche Skandale auftauchen müssen oder ähnliches, bevor irgendwas passiert. Also ich glaube so, gerade bei Sicherheit, irgendwie scheint es immer nur durch Skandale irgendwie zu gehen. Siehe irgendwelche Telekom oder ähnliche Skandale mit Datenhandel und so weiter.
Ja, aber nicht mal das funktioniert mehr, Mensch. Ich dachte ja jetzt wirklich durch diesen Twitter-Skandal, oder es war ja kein richtiger Skandal, aber dadurch, dass es halt wieder verschärft diskutiert wurde, wäre das jetzt bei Twitter gegessen und sie hätten daraus gelernt. Aber gerade eben diese Veröffentlichung von dem Anti-Pattern zum Kontakte importieren, verstehe ich halt jetzt schon wieder nicht. Also zeigt ja eigentlich, dass Twitter wirklich wieder nichts daraus gelernt hat.
Wir müssen abwarten. Ich meine, es sind natürlich irgendwelche Businesspläne oder ähnliches da wahrscheinlich zugange, die dann irgendwelche Features irgendwann definiert haben. Also lassen wir uns also hoffen, vielleicht, dass OAuth jetzt vielleicht etwas höher in der Prioritätenliste ist. Und naja, dass sie aber vielleicht auch mal das wieder ersetzen.
Naja, aber du musst halt auch trotzdem die Business, ja, neben deinem Business vorantreiben, musst du halt auch politische Entscheidungen treffen. Und
klar, du musst halt überlegen, halt welche Prioritäten du da wieder hast in deiner, was, wie wichtig,
ja, aber diese Business-Entscheidung ist. Wenn du jetzt halt gerade wegen irgendwas in der Kritik bist, denke ich, dass man, selbst wenn man das Feature für die Zeit gerade in seinem Plan hat, doch auch so flexibel sein sollte, das wieder umzuwerfen.
Ist wahrscheinlich so ein Abwägen, wie sicher oder nicht wie sicher, wie problematisch das sein mag. Ist auch die Frage, inwieweit natürlich, wie viele Twitter-User da wirklich ein Problem mit haben. Hm. Also für manche ist es dann ja ganz praktisch, dass sie ihre Freunde suchen können. Nur sagen wir mal, ich würde meine Freunde eher da suchen, wenn ich also generell kann man ja sagen, wenn sie ein vernünftiges System hier hätten, wie mit Gmail und so weiter, ne, ohne Passwort anzugeben und deren Contacts-API benutzen würden, sagen wir, dann hätten natürlich einmal die Leute, die es jetzt eingeben würden, was davon, aber auch unser eins, der jetzt eben kein Passwort da eingibt, auch was davon.
Ja, natürlich. Ja, eben.
Deswegen wäre es eigentlich größerer Gewinn für die, das so zu machen.
Ja.
Andererseits wahrscheinlich mehr Entwicklungsaufwand, als jetzt eben so eine Label einzusetzen.
Naja, wobei man halt gerade an OAuth arbeitet und wenn du OAuth implementierst und irgendwelche Libraries verwendest, der Client, der schon fast mit drin ist. Also
und ja, es ist alles nicht schwierig. Also ich meine, ja, wir sollten es hinkriegen, das zu machen. Also
naja.
Ja, ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis. Also.
Ja, ich glaube auch. Wir werden also zu emotional. Alles scheiße,
Mann!
Alles muss man selber machen!
Das ist noch so ein Twitter machen hier. So, Herr Pötter sagt noch, die User lernen aber auch nichts daraus. Die geben weiter ihre Passwörter für irgendwelche Dienste ein, also aus den Skandalen.
Ja, so, natürlich, ja. Aber der Punkt ist, dass halt die User oder der gemeine User recht selten eben bei TechCrunch unterwegs ist. Und das ist halt der Punkt. Und also ich bekomme es halt auch von vielen Seiten immer herangetragen, von wegen, aber andere Seiten verwenden es doch auch. Also es ist halt immer dieses Argument, ja, aber Xing hat so einen Import, Twitter hat so einen Import, Dings hat so einen Import, dann kann das ja nicht falsch sein. Ja. Also man sucht sich da, glaube ich, auch so ein bisschen die Ausreden zusammen. Von wegen, wenn die das machen, dann wird das schon gut sein.
Ja. Ja, ein Problem. Ja, was können wir als User machen? Wir können nur weiter, denke ich mal, weiter dafür kämpfen, dass andere Techniken eingesetzt werden.
Und das muss man halt eben Chris Messina sehr zugute halten. Der ist, oder der war jetzt die letzten Wochen sehr dahinter. Gerade Alex, ich weiß den Nachnamen nicht, von...
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß den Nachnamen jetzt auch nicht.
Also den API-Entwickler von Twitter. Echt, Alex Payne?
Alex Payne, ja. Doch, sehe ich gerade. AL3X auf Twitter.
Genau. Bisschen zu nötigen, OAuth einzubauen. Also es ist sicherlich nicht... es ist sicherlich auch ein wenig ihm zu verdanken, dass das Ganze jetzt demnächst kommt. Und also nochmal zum Erwähnen.
Das hat er mir auch schon mal gesagt. Also ich hatte dem Alex auch schon mal so ein Tweet hingeworfen, wie es denn damit aussah. Da meinte er halt, ja, in der nächsten API-Version oder nächsten Deployment von irgendwas käme das dann. Aber es ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Also.
Ja, aber also sie haben es ja jetzt angekündigt. Also im Podcast hat er angekündigt.
Das hatten ja auch geblockt, genau. Das hatten ja auch geblockt, glaube ich, ne?
Okay, dass die nächste, also dass eben jetzt, dass sie anfangen mit einer Private Beta, dass das Ganze dann eben der Kreis ein bisschen erweitert wird, dass sie dann eine öffentliche Beta machen und wenn das Ganze steht, dass sie dann so innerhalb von einem Jahr das Ganze dann komplett umswitchen wollen. Das heißt, sie geben noch ein Jahr die Möglichkeit, alle APIs auf OAuth umzuschreiben und schalten dann ein Jahr nach der Veröffentlichung die alte ab. Also, dass sowas in die Richtung geplant wurde.
Okay, hier steht es ja auf. We plan to release a closed beta of the Open Authentication Protocol OAuth this month, but it's important to note that this would not have prevented a phishing scam, nor would it have prevented these accounts from being compromised. Klar, komplette Sicherheit bringt OAuth nicht. Aber diesen Monat soll es eben noch eine Closed Beta geben.
Ja. Aber wie wir halt auch schon erwähnt haben, Phishing funktioniert auch mit allen anderen Sachen.
Muss man immer.
Genau.
Also. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, denken muss man immer. Liebe Hörer, immer denken.
Genau.
Ja, so, und wann nehmen wir jetzt Carsten mit in die Sendung? Carsten, wann hast du Zeit?
Er hätte heute mitmachen können.
Stimmt, eigentlich als dritter Mann hätten wir dran denken können, Mensch.
Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nächste Folge ist das Echtzeit-Web.
Ja, genau, wo wir dann eben nochmal ein bisschen näher auf das XMPP eingehen können und noch einige andere
Streams.
Genau, solche Geschichten.
Ja, wunderbar.
Da passiert nämlich in letzter Zeit auch eine ganze Menge.
Genau, aber auch ohne Kontrollen. Ha.
Da wäre OAuth zum Beispiel auch wieder super. Also ja, dann könnte ich natürlich auch...
Also das ist ja teilweise, sagen wir, immer schon eingeplant so ein bisschen. Das Problem ist ja immer nur, wenn es von Site zu Site weiterhüpft, irgendwie diese Daten.
Ja, okay, genau.
Also
ja.
Man muss halt schon immer irgendwie auch wissen, wem habe ich das jetzt freigegeben, und die Site müsste es an sich auch wissen und natürlich unterstützen und so weiter. Aber das
habe ich mal wieder nicht bedacht, Mensch. Schande über mich.
Ist auch in der nächsten Woche erst, dann kannst du mal ein bisschen in dich gehen.
Okay.
Ein bisschen überlegen, was die Probleme so sein könnten. Ja, und gleich ist ja auch Wahl in Hessen, wieder mit Nachmittag im Netz. Da machen wir direkt weiter, genau.
Sag mal da vorher Bescheid, Mensch. Will ich auch mal mitmachen.
Ja, ist jetzt gleich. Aber das ist ja für unsere Zuhörer jetzt gar nicht mehr so interessant, weil wenn ihr das hört, ist ja alles schon gegessen. Es sei denn, ihr seid auf Ustream gewesen. Ja, dann würde ich sagen, sage ich tschüss.
Tschüssi.
Kannst du ja noch weitermachen, aber.
Bis nächste Folge und dieses Mal dann hoffentlich wieder zu dritt.
Genau, wir müssen auch sehen, dass wir alle mal Zeit wieder haben zusammen, weil das, glaube ich, im Moment für alle ein bisschen stressig im Moment.
Naja, aber ich meine, so eine Stunde abends.
Sebastian anscheinend.
Eine Stunde abends noch ein bisschen dumm zu reden.
Ja, genau. War nichts vorbei.
Ja, also gut.
Genau,
bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.